Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ich am heutigen Tag mitten in der Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen ein paar Worte an Sie richten darf. Wenn wir über die Einheit im Glauben sprechen, dann müssen wir uns zunächst mal direkt auf den Herrn Jesus Christus konzentrieren. Der Apostel Johannes schreibt uns in seinem ersten Brief, schon ganz am Ende, ein sehr wichtiges Wort. Er schreibt: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Man muss dieses Wort mehrmals lesen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Es ist sehr schade, dass wir Christen uns immer wieder über verschiedene Aspekte unseres Glaubens streiten und das nicht etwa in einem guten akademischen Sinn, sondern dass da Emotionen hochkochen, die uns mitunter regelrecht die Feindschaft bescheren. Wie kommt es, dass ich jemanden, der getauft ist und der an Jesus Christus glaubt, verachte, weil er in seinem Glauben etwas anders gelagert ist als ich? Das hat absolut nichts mit Gleichmacherei zu tun. Wir dürfen nicht über Gräben hinwegspringen, die sich aufgetan haben in den letzten Jahrhunderten. Und wenn wir von der Einheit der Christen sprechen, dürfen wir uns auch nicht fixieren nur auf diesen einzigen Aspekt evangelisch-katholisch. Denn die Einheit der Christen meint eine globale Realität. Die Einheit der Christen ist gegeben unter der einheitlichen Leitung des Stellvertreters Christi, der das Prinzip der Einheit ist. Es bedarf eines Prinzips der Einheit, das sichtbar ist und erfassbar und erfahrbar ist. Gewiss, hier hat uns Johannes ein ideelles Prinzip angegeben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Beides also müssen wir in den Blick nehmen. Wer getauft ist, steht gewissermaßen schon auf meiner Seite. Wenn diese grundsätzliche Entscheidung schon mal steht, dann darf es nicht zu fürchterlichen, schrecklichen, emotionalen Auseinandersetzungen kommen, sondern da muss es zu Respekt und Anerkennung der Würde des Getauften kommen. Das ist schon mal das Erste. Dann werden sich relativ schnell weitere Dinge ergeben. Ich finde, dass der Herr sehr intensiv über diese Einheit gesprochen hat. Nehmen wir seine Worte im Abendmahlsaal. Schon ziemlich am Ende seiner Unterweisungen an die Jünger, kurz vor seinem Leiden und Sterben, da finden wir das hohe priesterliche Gebet Jesu an den Vater gerichtet. Er betet: Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Damit sie eins sind. Auf Latein ut unum sind. Mit diesem lateinischen Wort ut unum sind hat Papst Johannes Paulus II. Eine Enzyklika geschrieben, gerade zum Thema der Ökumene. Ut unum sind, der Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Über den Einsatz für die Ökumene, gibt einen ersten sehr wichtigen Impuls, wie denn nun um die Einheit der Christen gerungen werden soll. Da finden wir erstaunlicherweise nicht irgendwelche Handlungsmechanismen oder Strukturen, die gemacht werden müssen, damit man sich doch irgendwie auf halbem Wege einigt. Du gibst etwas nach, der gibt etwas nach und schon treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Das funktioniert bei einem normalen Handel und Wandel in dieser Welt, aber nicht, wenn es um den Glauben geht. Nicht, wenn es um Wahrheiten und um das Ringen um Wahrheit geht. Da gibt man nicht ein Stück Wahrheit ab, um dann von einem anderen eine Wahrheit anzunehmen, die einem gar nicht einsichtig ist. Also gibt der Heilige Vater als erstes Prinzip die Bekehrung an. Er schreibt, von den Anfängen, vom Imperativ des christlichen Gewissens bis hin zur Verwirklichung des ökumenischen Weges zur Einheit, hebt das Zweite Vatikanische Konzil vor allem die Notwendigkeit der Bekehrung des Herzens hervor. Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Aber hier stutzen wir natürlich, weil wir uns fragen, wie ist das jetzt zu verstehen? Oder wo bin ich jetzt hier mit einbezogen? Ja, darauf greift der Heilige Vater auch zurück. Was muss ich tun? Und er antwortet in diesem Schreiben, ein jeder muss sich also grundlegender zum Evangelium bekehren und ohne jeden Plan Gottes aus den Augen zu verlieren, seinen Blick ändern. Durch den Ökumenismus wurde die Betrachtung von Gottes großen Taten um neue Räume bereichert, in denen der dreieinige Gott das Wirken der Gnade weckt. Also Umkehr, Buße. Dann verstehe ich auch besser, was der heilige Johannes schreibt, wenn er sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Wenn ich dieses Wort wirklich im tiefsten Sinne zu verstehen trachte, muss ich mein Herz Gott hinwenden. Das ist schon der Anfang der Bekehrung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ut unum sind die lateinischen Anfangsbuchstaben der Enzyklika des Papstes Johannes Paulus II. Über die Ökumene und über den Einsatz für die Ökumene. Ut unum sind, das war das Wort, das Jesus gebetet hatte im Abendmahlsaal, als er den ewigen Vater ansprach und ihn für die Jünger bat, also für uns. Er sagte dort an der Stelle, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir, damit sie eins sind und unum sind. Wir haben das Wort des Apostels Johannes bedacht, den am Ende seines ersten Briefes schreibt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. In diesen Tagen gab es merkwürdigerweise einen Hinweis von einem Politiker, der sich in einer bestimmten Debatte zur Wehr setzte, dass wir doch jetzt hier nicht gegen den Antichrist kämpfen. Da musste ich aufhorchen. In einer politischen Debatte taucht plötzlich der Antichrist auf. der Hinweis oder überhaupt die Nennung dieses Namens ist ja nun doch etwas selten geworden. Tatsächlich aber ist das eine sehr wichtige Überlegung. Was hat es eigentlich mit diesem Antichristen auf sich? Solovjev, ein russischer Schriftsteller, hatte um 1900 eine sehr interessante Schrift herausgebracht über den Antichrist. Dabei gibt er recht visionär die Zukunft Europas und der Welt an. Am Ende steht der Antichrist, der die Welt unter seine Herrschaft zu bringen sucht und natürlich auch die Herzen und die Gewissen der Menschen, vor allem der Gläubigen, unter seine Herrschaft bringen will. Und so ruft er dann auch ein allgemeines, weltweites Konzil zusammen. Dabei hat sich Solovjev konzentriert auf drei große christliche Konfessionen. Allgemein die evangelische, die orthodoxe und die katholische Glaubensgemeinschaft wird also zu einem großen Konzil zusammengerufen. Der Antichrist schenkt ganz großzügig allen Konfessionen ganz große Dinge, ein Forschungsinstitut oder große Bauten. Auf diese Weise gewinnt er das Herz der Christen und aus den jeweiligen Konfessionen, aus der orthodoxen Kirche, aus der evangelischen, aus der katholischen Kirche, gehen dann in Scharen die Christen zum Antichrist über. Aber es bleibt ein kleines Häuflein, jeweils bei den orthodoxen, evangelischen und katholischen Christen. Sie scharen sich um ihre jeweiligen Führer. Solovjev beschreibt das ganz fantastisch. Es sammeln sich die orthodoxen Christen um den Patriarchen Johannes. Der Name muss sehr fallen. Die evangelischen Christen sammeln sich um den Gelehrten Paulus. Auch das ist zu erwarten. Überraschend ist dann aber auch nicht mehr, um wen sich die Katholiken scharen. Um Papst Petrus den Zweiten. Sie alle sind noch wenige und jeweils um ihren Führer geschart. Der Antichrist belächelt dieses kleine Häuflein von Christen und fragt, was kann ich denn noch für euch tun, dass ihr endlich auch seht, wie großzügig doch die Gemeinschaft der gläubigen Menschen unter meiner Führung und Anleitung sind. Dann ergreift der Patriarch Johannes, das muss man jetzt Solovjev auch zugute halten, dass er natürlich einen russischen Patriarchen nimmt. Also nun ergreift der Patriarch Johannes das Wort und sagt dem Antichristen ins Gesicht: Bekenne hier und jetzt vor allen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Sohn des lebendigen Gottes, und wir werden freudig auf deine Seite übertreten. Es kommt an dieser Stelle noch nicht zur Entlarvung des Antichrist bei Solovjev, das kommt später. Aber in eben dieser Person, dieser Gestalt des Antichrist, gibt es so etwas wie eine Explosion. Jesus Christus bekennen, da dreht es dem Teufel den Magen um. Genau das kann er nicht, genau das will er nicht. Und wir Christen müssen in diesem einen Punkt zusammenstehen. Wir sind getauft auf den Namen des dreifaltigen Gottes. Wir sind getauft durch Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter. Und wenn sich unser ganzes christliches Leben nur auf diesen einen Punkt konzentrieren würde, kämen wir einen Riesenschritt voran. Bei allen Bemühungen um die Einheit der Christen, auch wenn wir dann bald im Mai den gemeinsamen Kirchentag begehen werden, wird immer das der konzentrische Mittelpunkt sein. Jesus Christus. Nur in ihm ist Heil und Rettung. Und wer getauft ist auf seinen Namen hin, steht auf der richtigen Seite. Freilich muss er seine Taufgnaden auch entfalten. Freilich bedarf es auch vieler Anstrengungen, damit das Miteinander gelingt. Aber die Freude an der Möglichkeit der Einheit muss uns selber anzufangen, Umkehr zu pflegen, ein echtes Bußbedürfnis entfalten und dann zur Erneuerung, Bekehrung und Reform beitragen, dort, wo es uns möglich ist, bei uns selbst, im eigenen Haus und in unserem Freundeskreis unter Kollegen und Bekannten. Wie wunderbar wird es werden, wenn die Christen unsere Gesellschaft wieder neu prägen durch ihr Bekenntnis auf den Erlöser und Retter Jesus Christus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.